lese aus der neuen Genfer Übersetzung vor. Und ihr dürft einfach mit reingucken, wenn ihr wollt, oder einfach aufmerksam zuhören. Vers 13. Ordnet euch um des Herrn Willen allen Institutionen unter, die in dieser Welt Macht ausüben, sowohl dem Kaiser, der das höchste Amt bekleidet, als auch den Gouverneuren, die von ihm eingesetzt sind und deren Auftrag es ist, die Übeltäter zur Rechenschaft zu ziehen und denen die Anerkennung auszusprechen, die tun, was gut und richtig ist. Denn Gott will, dass ihr durch ein vorbildliches Verhalten das törichte Gerede derer zum Verstummen bringt, die euch aus Unwissenheit verleumden. Ihr seid freie Menschen, doch missbraucht eure Freiheit nicht als Deckmantel für Böses, sondern zeigt durch die Art und Weise, wie ihr mit eurer Freiheit umgeht, dass ihr Diener Gottes seid. Begegnet allen Menschen mit Achtung, liebt eure Glaubensgeschwister, habt Ehrfurcht vor Gott, achtet den Kaiser. Ihr Sklaven, ordnet euch euren Herren unter und erweist ihnen uneingeschränkten Respekt. Nicht nur den Guten und Freundlichen, sondern auch denen, die sich niederträchtig verhalten. Es verdient nämlich Anerkennung, wenn jemand, der zu Unrecht leidet, sein Leid geduldig erträgt, weil er entschlossen ist, Gott treu zu bleiben. Oder hättet ihr irgendeinen Grund, stolz zu sein, wenn ihr wegen einer Verfehlung bestraft werdet und die Schläge standhaft ertragt? Aber wenn ihr leiden müsst, obwohl ihr Gutes tut und dann standhaft bleibt, das findet Gottes Anerkennung. Denn dazu hat er euch berufen. Auch Christus hat ja für euch gelitten und hat euch damit ein Beispiel hinterlassen. Tretet in seine Fußstapfen und folgt ihm auf dem Weg, den er euch vorangegangen ist. Er, der keine Sünde beging und über dessen Lippen nie ein unwahres Wort kam. Er, der nicht mit Beschimpfungen reagierte, als er beschimpft wurde und nicht mit Vergeltung drohte, als er leiden musste, sondern seine Sache dem übergab, der ein gerechter Richter ist, nämlich Gott. Er, der unsere Sünden an seinem eigenen Leib ans Kreuz hinaufgetragen hat, sodass wir jetzt den Sünden gegenüber gestorben sind und für das leben können, was vor Gott richtig ist. Ja, durch seine Wunden sind wir geheilt. Ihr wart umhergeirrt wie Schafe, die sich verlaufen haben. Doch jetzt seid ihr zu dem zurückgekehrt, der als euer Hirte und Beschützer über euch wacht.
Dankeschön. Guten Morgen, ich bin Jessica. Jetzt sage ich, ich liebe es, wenn ich hier reinkomme und es riecht nach Essen. Spätestens dann, wenn ich es bis dato vergessen haben sollte, erinnere ich mich, oh ja, heute gibt es was Leckeres nach dem Gottesdienst. Und heute inspirieren mich diese Gerüche, euch von einem Erlebnis zu erzählen, das ich neulich gemacht habe. Annele und ich haben neulich zusammen einen Kochkurs gemacht. Yeah. Und wir waren 12 Teilnehmer. Das war mein erster Kochkurs in meinem Leben, den ich mal so offiziell irgendwo gemacht habe. Wir kamen rein, die Kochkursleiterin war schon da stand Tee. Es gab erst einen kleinen Umtrunk, so in der Runde. Man begutachtete die Leute, die so mit einem den Kochkurs machen. Stellt fest, wir sind ein bisschen älter, ein bisschen jünger und so weiter. Kann der wohl kochen, kann der wohl nicht kochen? Mal schauen. Man checkt sich so ein bisschen ab. Dann erzählt die Leiterin, was man denn nun alles so kochen wird in den Stunden, die man jetzt zusammen hat. Und man merkt, wie sich Menschen in so einer Atmosphäre ganz merkwürdig verhalten. Und man lacht so ein bisschen übertrieben. Und man zeigt sich als besonders nett irgendwie. Es ist super spannend. Und während wir so im Pult dastanden, hat dann die Kursleiterin die Rezepte vorgestellt, hat gesagt, ja, also wir machen heute diese 8 verschiedenen Rezepte, es wird das und das und das geben und dann seht ihr da hinten die Zutaten und das sind jene und diese Zutaten und wir standen alle so da und man hat richtig gemerkt, alles Oberstreber. Jeder ganz fokussiert und so leicht, ja, verstehe ich, kenne ich und aber auch so, ich bin sehr interessiert, heute was Neues zu lernen. Und dann sagte sie irgendwann mal, so und nun sucht sich jeder ein Rezept aus, das er heute vorbereiten möchte. Badam! Die ganze Atmosphäre hat sich geändert. ich habe das immer mir geführt, Wettkampfsituation, Ellenbogen hoch, das wollte ich haben. So, welches Rezept möchte ich wohl heute kochen? Und so war das dann auch. Schwupp, sind alle davor gestimmt, jeder hat sich ein Rezept geschnappt. Natürlich ohne zu sehr deutlich zu machen, dass man so ein dominantes Hühnchen ist, sondern ganz liebevoll hat man gesagt, nein, nimm du doch, na gut, dann nehme ich's. Und selbstverständlich hatte ich das Beste. Na klar. Aber ich habe das ganz, ganz human gemacht. Spannend war, bis zu dem Moment, wo die Rezepte ausgegeben wurden, hatte die Kursleiterin alles im Griff. Wir waren ruhig, sie hat geredet. Genau in dem Moment allerdings, wo wir angefangen haben, unsere Rezepte durchzulesen, stürmte jeder von uns mit mindestens 20 verschiedenen Fragen auf diese Frau ein. Also alle haben angefangen, gleichzeitig zu reden. Ja, wie ist es mit den Karotten? Soll ich die jetzt stifteln? Wie lang sollen die Stifte sein? Wie breit sollten die Stifte sein, wenn da Scheiben stehen? Meinen Sie wirklich Scheiben oder soll man nicht vielleicht doch lieber Würfel machen? Wo finde ich denn die Berberitzen und was ist das überhaupt? Und die arme Frau stand da, alle haben auf sie eingeredet und sie hat in der Zeit noch die Küchenwaage gesucht. Es war eigentlich mittlerweile ein kleines Chaos. Genau diese Situation, wo dieses Chaos ausbricht, ist die Situation, in der sich unsere Petrusbriefleser genau in dem Moment befinden, an dem wir heute diese Bibelstelle gehört haben. Bisher haben sie nämlich, als der Vorleser den Brief der Gemeinde vorgelesen hat, ganz andächtig zugehört. Die Theorie wurde erklärt. Jetzt erinnert euch an die Predigten in den letzten Wochen, erinnert euch an das Bild mit dem Vogel. Ja, wir hatten hier Gottes Zuspruch, Gottes Anspruch. Wir haben vom Markt dann gehört, was hat es für Auswirkungen? Ja, Bruderliebe, Priesterschaft, lebendige Steine. Bis hierher war das sozusagen die kollektive Rezeptbesprechung. Alles war noch okay, aber spätestens jetzt fängt jeder an, der das hört, durchzudenken und fragt sich, ja, und wie sieht es jetzt in meinem Leben aus? Was ist das mit mir? Petrus, du hast ja keine Ahnung, wenn du mein Leben kennen würdest, ja, das ist ja überhaupt gar nicht umsetzbar, was du da sagst. Wie soll denn das funktionieren? Und jeder denkt so auf sich, so wie wir auf unsere Rezepte geguckt haben. Das heißt, die Frage ist jetzt, wie machen wir das? Wie soll ich das, was ich gehört habe mit diesem Zuspruch und Anspruch, wie soll ich das denn jetzt umsetzen? Was ist mit meinem Kontext, mit meinem Leben, mit meiner Situation? Wie koche ich denn mein Rezept? Und Leute, das ist der kritische Moment. Hier entscheidet sich nämlich, ob derjenige, der kochen soll, tatsächlich den Juwelenreis kocht oder irgendwas anderes, weil er gedacht hat, er macht es anders. Hier entscheidet sich, ob tatsächlich aus Theorie gelebte Nachfolge wird. Wie machst du das? Und Petrus Antwort auf diese Wie-Frage, die er einfach vorwegnimmt, weil er weiß, was die Leute sich jetzt fragen, ist: Lebe mit Integrität. Petrus Antwort auf deine Frage: Wie soll ich das denn jetzt in meinem Leben umsetzen, Herr? Was möchtest du, dass ich in meinem Leben tue? Wie soll mein Alltag gelebt sein? Beantwortet Petrus mit dem Satz: Lebe mit Integrität. Ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere heute Morgen von euch da ist und noch ganz verschlafen fragt, ja, richtig, Integrität finde ich gut, aber was war das nochmal genau? Wikipedia, unser allergrößter Freund bei Fragen, beantwortet die Frage wie folgt. Integrität ist die größtmögliche Übereinstimmung zwischen den eigenen Werten und Idealen und der täglichen Lebenspraxis. Oder viel einfacher. Eine integre Person handelt in ihrem Alltag gemäß ihrer Ideale und Werte. Oder noch einfacher, integre Personen leben in jeder Situation das, was sie glauben. Und noch einfacher, lebe, was du glaubst. Also, integer sein heißt, zu leben, was man glaubt. Ganz einfach. Und Leute, hier ist jetzt der große Knackpunkt. Genau das macht den Unterschied, ob du schöne Worte spuckst oder ob dein Leben tatsächlich einen Unterschied macht. Ob du die richtigen Antworten kennst oder ob dein Leben die richtigen Antworten widerspiegelt. ob du kraftlos oder ob du kraftvoll lebst, ob du irrelevant lebst oder ob du relevant lebst, ob du religiös engagiert bist oder ob du ein Jesus-Nachfolger bist. Lebst du, was du glaubst? In jeder Situation. Petrus dröselt seinen Zuhörern auf, was er meint, wenn er sagt, lebe, was du glaubst in jeder Situation. Er liefert ihnen 4 Situationen, die das ganze Leben umfassen. Im 1. Petrus 2,17 steht, begegnet allen Menschen mit Achtung. Liebt eure Glaubensgeschwister. Habt Ehrfurcht vor Gott. Achtet den Kaiser. Das ist, was Petrus als Rezept gibt, um integer zu leben. Und ich möchte es mit euch jetzt jeden einzelnen Vers davon, jeden Teil davon, von diesem Vers angucken. Um zu leben, was wir glauben, müssen wir allen Menschen mit Achtung begegnen. Weil Jesus allen Menschen mit Achtung begegnet ist. Wenn du ein Jesus-Nachfolger bist, dann ist er dein Vorbild. Und bei Jesus gab es keine Gruppen, die er nicht mit Respekt behandelt hätte. Ob es Aussätzige waren, ob Samariter waren. Als Jesus-Nachfolger bist du verpflichtet, alle Menschen, weil sie Gottes Schöpfung sind, mit gleichem Respekt zu begegnen. Montag bis Sonntag, an deinem Arbeitsplatz, in deiner Freizeit. Das beinhaltet deine Nachbarn, deinen Chef, deine Friseurin, der Regalauffüller bei Lidl, Deutsche, Ausländer, Alte, Kinder. Es gibt keinen, der da ausgenommen ist. Ich freue mich, dir heute sagen zu dürfen und dich neu daran erinnern zu dürfen. Als Christen begegnen wir allen Menschen mit Achtung. Das ist Christsein. Das ist Jesus-Nachfolge. Gar nicht so oft hört man in Predigten was über Buße. Die meisten von uns schrecken dann kurz so zusammen, es sei denn, es geht um Encounter Weekend, aber ansonsten schon. Weil Buße so etwas Negatives hat. Aber das hat es nicht. Buße ist etwas unheimlich Gutes. Es bedeutet nämlich, wenn man etwas falsch macht, dann kann man zu Gott gehen, kann sagen, es tut mir leid und er vergibt einen. Und es ist weg und man fühlt sich befreit und man fühlt sich gut. Und man kann anders weitergehen. Und ich möchte dich heute einladen, dass wenn du merkst, dass bei irgendeiner Stelle, die ich heute sage, was in deinem Herzen ist, wo du sagst, ja stimmt, ich habe da eine Gruppe, mit der tue ich mich schwer. Hey, du darfst zu Gott kommen und du darfst Buße tun. Und das ist gut, das ist wirklich gut. Ich frage dich, gibt es eine Personengruppe, bei der es dir schwerfällt, sie wirklich zu respektieren? Wo du merkst, hey, tu Buße. Bring das Gott. Sag Gott, ich weiß, du möchtest, dass ich alle Menschen ehre und achte. Ich lege dir das hin, verändere mein Herz. Die zweite Gruppe, die Petrus uns nennt, da sagt er, liebe deine Glaubensgeschwister. Als Kind Gottes fordert dich Petrus auf, deine Geschwister zu lieben. Sorry, du hast nicht das Recht, auch nur eine einzige Person da auszuschließen und zu sagen, ich liebe die 27 mag ich und die 2, die kann ich einfach nicht leiden. Und es ist halt so. Gott wird nie sagen, ja, du hast recht, die sind doof, das sehe ich auch so. Stattdessen möchte Gott von dir, dass du jedem seiner Kinder, ob das hier in der Gemeinde ist, oder wen immer du kennst, mit Liebe begegnest. Und ich möchte dich einladen. Denk mal kurz nach. Fällt dir jetzt eine Person ein, bei der sich dein Herz zusammenzieht. Du sagst, Herr, das kann ich nicht, das will ich nicht. Die war doof zu mir. Hey, akzeptier das nicht. Sag nicht zu Gott, hey, wenn ich 90% von allen liebe, dann bin ich doch immer noch ganz gut. Sondern bring diese eine Person vor Gott und sag, Herr, ich hab's nicht und ich kann's nicht und du weißt, wie mein Herz aussieht. Aber ich bitte dich, veränder mein Herz. Du hast den großen Gott, der Wunder tun kann. Und du kannst kommen und sagen, Herr, veränder mein Herz. Schenk mir Liebe für diese und diese Person. Ich möchte nicht länger mit der Person im Streit sein. Es geht nicht an, dass wir einander und in der gleichen Gemeinde nicht begegnen können. Es kann nicht sein, dass ich innerlich wütend werde, wenn ich die Person sehe. Sondern, hey, ich sag dir, Gott kann das tun. Wenn du ihm das hinlegst und wenn du sagst, Herr, veränder mein Herz. Ich bitte dich, schenk mir Liebe. Und ich möchte dich einladen. Tu das. Wenn dir jetzt eine Person in den Kopf kommt, du kannst sogar zu Gott sagen, Herr, zeig mir die Person, falls du sagst, ja, ich weiß nicht. Gott wird dir jemanden zeigen, wenn das der Fall ist. Und dann hab den Mut und komm zu Gott. Lebe, was du glaubst. Wenn du glaubst, dass Gott derjenige ist, der alle Menschen liebt und der uns liebte, als wir noch Sünder waren und der uns vergeben hat, dann lade ich dich ein, lebe, was du glaubst und tritt in das Vorbild ein, das Jesus dir gegeben hat und lass dir Liebe schenken für die Person. Drittens, hab Ehrfurcht vor Gott. Wenn du ein Jesus-Nachfolger bist, dann muss es dir am allerwichtigsten sein, was Gott von dir denkt. Das ist wichtiger, als was irgendjemand anders sonst auf dieser Welt von dir denkt. Hey, ich weiß nicht, wie du drauf bist, aber ich wünsche mir so, dass Gott zu mir sagt, gut gemacht, du treuer und tapferer Knecht. Hey, gut gemacht. Jesse, ich habe dein Leben gesehen und ich habe gesehen, wie sehr du dich bemüht hast, mir zu gefallen. Ich bin so stolz auf dich. Dafür lebe ich. Und alle andere Anerkennung soll mir weniger wichtig sein. Und Leute, das kippt manchmal. Je nachdem, in welcher Situation ich bin, wünsche ich mir Anerkennung von Menschen. Wünsche ich mir, dass irgendwie jemand mich besonders toll findet. Ich wette, das hast du vielleicht auch schon mal erlebt. Hey, es muss dir weniger wichtig sein, was dein Chef denkt oder was deine Freunde denken oder was deine Familie denkt oder was deine Nachbarn denken, als das, was Gott von dir denkt. Und wenn es anders ist, und es gibt's in unserem Leben, tu Buße. Du darfst zu Gott gehen und du kannst sagen, Herr, es tut mir leid, du kennst mein Herz und du weißt, wo ich danach heische, dass ich Anerkennung bekomme. Und du weißt sogar, dass ich manchmal dich da ein bisschen wegschiebe, weil ich weiß, dass wenn rauskommt, dass ich Christ bin, dass dann die Anerkennung nicht so groß ist. Herr, ich bitte dich um Vergebung. Und weißt du was, Herr? Ich möchte, dass du zu mir sagst, gut gemacht, du treue und tapfere Knechtin in meinem Fall. Gut gemacht. Ich bin stolz auf dich. Weil du bist mir eigentlich das Wichtigste, Herr. Und es tut mir so leid, wo ich das manchmal vergesse. Das sind die vier Bereiche, die Petrus uns vorgibt. Ach nee, stimmt nicht, der vierte fehlt noch. Das waren erst drei. Der vierte Punkt ist, achte den Kaiser. So, und jetzt stehen wir da und sagen, yeah, wir haben Glück, wir haben gar keinen Kaiser. Problem erledigt. Wenigstens einmal können wir sagen, ist nicht wichtig für uns. Schade, leider nein. Petrus meint jetzt nicht in Bezug nur Kaiser, wenn du keinen Kaiser hast, Problem erledigt, sondern er sagt, achte die staatliche Ordnung, in der du lebst. Und Leute, das ist voll krass, weil Petrus schreibt es wahrscheinlich zu einer Zeit, wo Nero gerade Kaiser war. Also es ist jetzt nicht so, dass er einfach sagt, hey, wir haben einfach den coolsten Kaiser, deswegen ist das kein Problem, sondern er hat Nero als Kaiser. Und das war ein Problem. Petrus sagt nicht, du musst alles gut finden, was der Kaiser macht. Das ist nicht der Punkt. Und es geht auch nicht darum, dass wir anfangen, Unrechtsregime stoisch hinzunehmen oder sowas in der Art. Und die Ausbeutung im Kongo ist nicht das, wie Gott sich das vorstellt. Allerdings erstens, wir sind nicht im Kongo. Und Leute, wir haben den Luxus von einer freiheitlichen Demokratie hier in Deutschland. Und trotzdem ist auch nicht alles gut bei uns. Aber achte den Kaiser bedeutet, hinterfrag dich, hey, wie ist deine politische Haltung? Bist du konstruktiv? Wie stehst du dem gegenüber? Motzt du nur oder betest du auch für dein Land, für deine Regierung? Bist du da bereit, konstruktiv zu sein, mitzuziehen? Ich glaube, dass auch Gott uns in dem Bereich herausfordert und sagt, hey, lebe, was du glaubst. Lebe nach Gottes Werten. Das waren jetzt aber die vier Punkte, die Petrus uns hier nennt. Und vielleicht denkst du bereits jetzt, Jesus nachfolgen, das ist ja gar nicht easy weasy. Das habe ich mir irgendwie anders vorgestellt. Und weißt du was? Das stimmt. Jesus Nachfolge ist überhaupt nicht einfach. Und Petrus hat sich gedacht, mit dem Satz in 1. Petrus 2,17, das ist noch gar nicht das Ende der Fahnenstange. Er setzt noch einen drauf, er bringt nämlich ein Beispiel. Er spricht die Sklaven an im damaligen Römischen Reich. Er zeigt an dem Beispiel der Sklaven, wie ernst es ihm damit ist, dass wir integer leben sollen. Dass wir leben sollen, was wir glauben. Ihr müsst euch vorstellen, damals im Römischen Reich gab es 60 Millionen Sklaven. Sklave wurdest du ganz einfach, indem dein Land irgendwie besetzt wurde von den Römern. Du warst ein Kriegsgefangener und schwupp warst du Sklave. Du warst an einem anderen Ort. Und der römische Schriftsteller Varro sagt sogar, es gibt drei Dinge von Gegenständen. Gegenstände, die sich nicht bewegen können, Gegenstände, die sich bewegen können und Gegenstände, die reden können. Als Sklave warst du ein Gegenstand der Kategorie 3. Du warst ein Gegenstand, der sich bewegen kann. Du hattest überhaupt keine Rechte in dem Römischen Reich. Ihr dürft jetzt nicht davon ausgehen, dass alle Sklaven nur Wasserträger oder so waren. Es gab Sklaven in allen Bereichen der gesellschaftlichen Ordnung. Es gab Lehrer, es gab Schreiber, es gab Manager. Aber für alle galt, sie hatten keine Rechte. Sie waren bessere Gegenstände. Man konnte mit ihnen machen, was man wollte. Und zu diesen Sklaven wendet sich Petrus. Und er sagt zu ihnen, hey, es ist Gnade, wenn jemand um des Gewissens willen vor Gott Übel erträgt und Unrecht leidet. Ich möchte mir gar nicht vorstellen, was für ein Übel und was für ein Unrecht man als Sklave damals um Rom eventuell hat leiden müssen. Und ich finde es beachtlich, dass Petrus sagt, hey, für lebt euren Glauben. Und wenn ihr dafür leiden müsst, dann ist es Gnade bei Gott. Als ich den Satz in meiner Predigtvorbereitung gelesen habe, stand ich da und dachte mir, nee, Herr, da will ich nicht drüber predigen. Sorry, das ist nicht attraktiv. Das will ja kein Mensch hören, wenn ich jetzt zu euch sage, hey, das ist Gnade, wenn ihr um euer Gewissenswillen leidet. Das ist ja überhaupt nicht toll. Herr, was hat denn das mit Gnade zu tun, wenn wir zu Unrecht leiden müssen? Das verstehe ich überhaupt nicht. Wie geht's dir mit dem Satz? Kommst du damit gut klar oder ist das was, was dich auch irgendwie herausfordert? Ich habe für mich erkannt, ich habe was nicht verstanden. Und zwar habe ich nicht verstanden, Integrität hat einen Preis. Du kannst nicht integer sein und everybody's darling. Und du kannst nicht integer sein und leben, was du glaubst, ohne dass irgendjemand das eventuell auch stören mag. Und dass du dafür einstehen musst, was du glaubst. Und dass das eventuell negative Konsequenzen für dich hat. In 1. Petrus 2,21 steht Folgendes, und das hat mir sehr zu denken gegeben. Auch Christus hat ja für euch gelitten und hat euch damit ein Beispiel hinterlassen. Tretet in seine Fußstapfen und folgt ihm auf dem Weg, den er euch vorangegangen ist. Er, der keine Sünde beging und über dessen Lippen nie ein unwahres Wort kam. Er, der nicht mit Beschimpfung reagierte, als er beschimpft wurde und nicht mit Vergeltung drohte, als er leiden musste, sondern seine Sache dem übergab, der ein gerechter Richter ist. Er, der unseren Sünden an seinem eigenen Leib ans Kreuz hinaufgetragen hat, sodass wir jetzt den Sünden gegenüber gestorben sind und für das leben können, was vor Gott richtig ist. Ja, durch seine Wunden seid ihr geheilt. Christus hat für euch gelitten und hat euch damit ein Beispiel hinterlassen. Tretet in seine Fußstapfen und folgt ihm auf dem Weg, den er vorangegangen ist. Ich merke immer wieder, wie ich selber anfange, das Evangelium und die frohe Botschaft für mich selbst angenehmer zu machen. Wie ich Dinge wie Nachfolge einfach so verändere, dass sie angenehm sind. Und deswegen habe ich eine Frage für dich. Ich werde euch gleich zwei Beispiele bringen. Hast du ein Stretch-Limousinen-Evangelium, dem du folgst? Oder folgst du einem Bus-Evangelium? Das klingt jetzt noch ein bisschen merkwürdig, aber ich erkläre es euch. Wenn du dich zu Jesus bekehrst und ihm nachfolgst, dann bedeutet das eben nicht, dass ab sofort dein Leben aussieht wie eine Fahrt in einer Stretch-Limousine. Da ist es eben nicht, dass Glauben an Christus bedeutet, dass ab sofort alle Ampeln auf grün schalten, wenn du um die Ecke brauchst. Das Evangelium besagt nicht, dass automatisch der Platz neben dem Behindertenparkplatz vor Rewe für dich geräumt wird, wenn du kommst und du dann wunderbar in erster Reihe parken kannst. Das Evangelium von Christus sagt eben nicht, dass du shoppen gehen kannst und sich dein Konto wundersam regelmäßig wieder auffüllt. Und das Evangelium von Christus besagt auch nicht, dass du jede Menge Torte futtern kannst und trotzdem den Körperbau von einem Athleten kriegst. Alles das besagt das Evangelium nicht. Und wenn du gedacht hast, dass das das Evangelium ist, dann sage ich dir hiermit, das ist das Evangelium nicht. Und manchmal fangen wir an, das Evangelium in unserem Kopf so ein bisschen zu verdrehen, bis das alles nur noch schön ist. Und das ist es eben nicht. Sondern das Evangelium besagt, dass wir einen Gott haben, der Schöpfer des Himmels und der Erde, der alles gemacht hat, der die perfekte Liebe ist, der die perfekte Barmherzigkeit ist, der die perfekte Gnade ist, der aber genauso perfekt heilig ist und genauso gerecht ist und der so eine Liebe für uns hat, dass er selbst, der perfekt ist, Mensch wurde, auf die Welt kam und sich von uns Menschen, die wir ganz weit von perfekt sind. Von uns Menschen hat, wie wir gelesen haben, beschimpfen lassen. Unter uns hat es akzeptiert hat, dass er unter uns leiden musste. Für uns gestorben ist. Damit wir mit diesem Gott zusammen sein können. Damit du Kind Gottes sein kannst. Damit du nicht mehr länger alleine bist. Sondern damit du seine Gegenwart, seine Liebe, seine Annahme, seinen Trost ewig erfahren kannst. Das hat Gott für dich getan. Und das ist das Evangelium, dass wenn du sagst, ja, Jesus Christus, ich glaube an dich und ich will das für mich annehmen und ich erkenne, ja, ich bin nicht perfekt und ich bin ein Sünder, aber ich nehme es an, dass du das für mich getan hast, damit ich mit dir zusammen sein kann. Dann ist das das Evangelium. Und das heißt nicht unbedingt, dass dein Leben super, 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 super easy sein wird. Wenn du also von dem Leben mit Jesus erwartest, dass es ab deiner Entscheidung für Christus nur noch in so einer Limousine umeinander fährt, dann wirst du enttäuscht werden. Und das hat Jesus so nicht erlebt und das verspricht er dir auch nicht. Aber wenn du Jesus nachfolgst, dann bist du in einen Bus eingestiegen. In einen Bus eingestiegen, dessen Fahrer Beschimpfung, Leiden und letztendlich auch einen unverdienten Tod am Kreuz erlitten hat. Und trotzdem, es ist ein wunderbarer Bus. Es ist so gut, mit Jesus unterwegs zu sein. Es tut so gut. Lasst uns, bevor wir nochmal näher auf Jesus eingehen, trotzdem noch bleiben bei dem, dass Integrität Kosten hat. Leute, auch heute müssen Menschen wirklich dafür leiden, dass sie Christen sind. Und ich meine das jetzt nicht nur so ganz global und irgendwo im Jemen oder so. Das passiert auch hier bei uns im Kleinen. Das passiert in deinem Leben. Jeder von uns ist gerufen, auf die eine oder andere Art und Weise sein Kreuz auf sich zu nehmen. Vielleicht finden deine Freunde, deine Nachbarn oder dein Chef deine Integrität gar nicht so cool. Vielleicht finden die das ausgesprochen doof, dass du aufgrund deines Glaubens nicht bereit bist, falsch abzurechnen. Oder dass du dich dagegen wehrst, mal fünfe gerade sein zu lassen und trotzdem sagst, nee, das ist Lügen, das ist Betrug, das kann ich nicht machen. Vielleicht mögen deine Arbeitskollegen oder Kolleginnen das gar nicht so sehr, dass du nie mitlästerst. Dass du denjenigen, den man auserkoren hat, in der Hackordnung ganz unten zu stehen, ab und an verteidigst und sagst, hey, das finde ich nicht in Ordnung, wie ihr über die Person spricht. Ich weiß nicht, was es in deinem Leben ist. Aber ich bin mir sicher, dass wenn du Jesus nachfolgst, du ab und an einen Bereich kommst, wo du merkst, dass die Leute in deinem Umfeld es nicht cool finden, was dein Glaube mit dir macht und wie dich dein Glaube verändert. Zu leben, was du glaubst, kostet dich was. Aber ich habe eine gute Nachricht für dich. Auch wenn das von mir aus in unserem Fall Leiden im Kleinen ist, dieses Kosten, den Preis, den du zahlst, der ist nicht ungesehen. Jesus sieht es. Gott sieht es. Diese Bereitschaft, für deinen Glauben einzustehen und auch dafür negative Konsequenzen zu ertragen. Und wenn es im Kleinen ist, bestätigt, dass deine Liebe zu Jesus, der alles für dich gegeben hat, tiefer ist als deine Liebe zu den Annehmlichkeiten um dich herum, als dein Standing. Das ist kostbar. Und es bedarf ab und an Situationen, in denen wir zeigen müssen, ja, Jesus, du bist mir wichtiger. Das ist echte Anbetung. Das ist mehr als Lieder singen. Das ist wirklich, dass man sein Leben hinlegt und sagt, ja, Herr, auch wenn es mich was kostet, du bist mein Gott und du bist mir wichtiger als alles. Und Gott sieht es. Und es ist ein Zeugnis. Es ist ein Zeugnis für andere, dass du nicht nur eine Wellness-Spiritualität lebst und dass du hier bist und sagst, oh, mir war es ein bisschen warm oder da kribbelten meine Finger oder was auch immer, sondern dass du sagst, ich bin davon überzeugt und ich weiß und ich weiß und ich weiß, dass Jesus lebt, dass er gestorben ist, dass er auferstanden ist, dass er lebt und dass ich ein Kind Gottes bin. Und weil ich das weiß, macht es mir nichts aus. Und vielleicht macht es mir was aus, aber akzeptiere ich es, dass ich negative Konsequenzen erleben muss. Und wisst ihr was, das ist es mir wert, weil mein Gott ist es mir wert. Wenn Menschen um uns herum das sehen, dann müssen sie nachdenken, weil dann müssen sie fragen, was stimmt mit dir eigentlich nicht? Wie kannst du so überzeugt sein? Warum bist du nicht im Mittelpunkt deines Lebens, sondern warum ist Gott im Mittelpunkt deines Lebens? Das ist Zeuge sein. Also, wenn du trotzdem in diesen Bus einsteigst, dann kann das sein, dass du mit diesem Bus ab und an durch schreckliche und hässliche Landschaften fährst. Dass du Dinge erlebst, die dich erschüttern. Dass dich Menschen wegen Jesus für uncool halten. Dass da ab und an ein Kreuz ist, das du auf dich nehmen musst. Aber wenn du in diesen Bus einsteigst, dann bist du Jesus ganz nah, denn er ist der Busfahrer. Dann ist da keine Trennung. Leute, als ich diese Predigt geschrieben habe, hatte ich so ein abstraktes Bild dann auf einmal im Kopf, das muss ich euch erzählen. Ich fand es so lustig. Ich kam nicht umhin, sofort dieses Bild zu sehen, wie ich mit meiner Hausgruppe in diesem Bus unterwegs bin. Das war so lustig. Das war ein Bus und es war klar, vorne sitzt Jesus am Lenker. Und da war meine Hausgruppe und es war einfach eine unheimlich tolle, fast schon albern lustige Atmosphäre in diesem Bus. Und ich muss zugeben, ich habe Esther gesehen, wie sie verkehrt rum auf diesem Sitz. Jetzt kennt ihr, wenn man so Kinder, die so einen Ausflug machen und die knien da so drauf, weil sie sich mit dem hinter sich irgendwie unterhalten wollen. Und da hat Esther sich mit irgendwem unterhalten. Und das war so eine Aufbruchstimmung. Das war wie Schulausflug pur. Es war einfach dieses, hey, wir haben ein mega geiles Ziel. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, wenn ich an meine Schulausflüge mich erinnere, ein Highlight war immer die Busfahrt. Also ich meine, kein Mensch hatte Bock, wirklich dieses Freilichtmuseum zu betrachten, aber jeder hatte Lust, mit dem Bus dahin zu fahren und wieder zurückzufahren. Mit Jesus im Bus zu sein, ist das Coolste, ist das Beste. Da ist Nähe, da ist Liebe, da ist Annahme zwischen dir und Gott und zwischen dir und den anderen. Du bist da nicht allein, da ist keine Einsamkeit. Hier habt ihr nochmal das Bild von der Limo. Wer will denn da alleine drin sitzen? Also ich nicht. Dann lieber mit einigen Leuten zusammen eine coole Busfahrt machen. Ach, ihr habt doch keine Ahnung. Ich will da nicht alleine drin sitzen. Ich bin für gemeinschaftlich Busfahren. Ich finde das viel lustiger. Hey, ich darf dich heute einladen. In dem Bus sind noch Sitze frei. Hey, ich kann und ich möchte dir nicht versprechen, dass wenn du dein Leben Jesus anvertraust, du in Zukunft so ein Glamour-Leben wie diese Familie Geißen führen wirst. Glaube ich nicht. Aber ich kann dir zusagen, wenn du dich darauf einlässt, in den Jesusbus einzusteigen und Jesus nachzufolgen und zu leben, was du glaubst, dann ist da ein Gott, der dir zusagt, dass er über dich wachen wird. Dann kommen schwierige Situationen, aber du bist nicht allein. Du bist nicht schutzlos. Du bist nicht ungeborgen. Du bist nicht einsam. Sondern Gott sagt dir zu: Ich bin dein Hirte. Ich bin der Beschützer, der über dich wacht. Er selbst, der Schöpfer des Universums, macht dich zu seiner Chefsache. Sieht dich. Sagt Simon: Ich sehe dich. Sag Chris, ich sehe dich. Er verspricht dir, dein Hirte und dein Beschützer zu sein. 1. Petrus 2,25: Ihr wart umhergeirrt wie Schafe, die sich verlaufen haben. Doch jetzt seid ihr zu dem zurückgekehrt, der als euer Hirte und Beschützer über euch wacht. Ihr wart umhergeirrt wie Schafe, die sich verlaufen haben. Doch jetzt seid ihr zu dem zurückgekehrt, der als euer Hirte und Beschützer über euch wacht. Ergreife Integrität als Rezept für deinen Alltag. Bemühe dich, deinen Glauben in jeder Situation auch zu leben. Und vergiss nicht, du hast einen Hirten und Beschützer, der über dich wacht.